Denkfutter, ein Austausch über Erfolg im Fußball und in Unternehmen. Mit Europameister und Werder-Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Bode und Oliver Bartelt, Kommunikationschef des Deutschen Milchkontors. Zwei Welten mit vielen Parallelen. Heute schauen wir uns die Mannschaftsaufstellung an. Es geht um das Thema Teams.
So, Marco, ist, glaube ich, heute hier wie ein Heimspiel unter Flutlicht. Wir haben die ersten E-Mails gekriegt. Ganz viele Menschen beschäftigen sich offensichtlich, das mag wahrscheinlich durch Corona und die Homeoffice-Situation und sein, mit dem ganzen Gedanken Teams. Wie funktionieren Teams? Wann ist ein Team gut? Wann kommt ein Team auch zu, in Anführungszeichen, Höchstleistungen und funktioniert gut zusammen? Also lass uns doch heute mal das Thema Teams aufgreifen.
Ja, das ist ja eigentlich auch sehr naheliegend, wenn wir über die Analogien Fußball und Business, Unternehmenswelt sprechen. Teams sind ja im Sport quasi die wichtigste Einheit. Klar, der einzelne Sportler und seine Fähigkeiten sind immer wichtig. Und wir haben letztes Mal ja auch schon über Motivation und Einstellung gesprochen. Das ist die individuelle Ebene. Aber die wichtigste Ebene ist ja, wenn man so will, im Sport die Teamebene. Und ja, wenn ich so anfange, drüber nachzudenken, mir begegnen Teams auch überall. Und vielleicht, weil ich als Kind schon in Fußballteams und anderen Sportteams unterwegs war, versuche ich eigentlich auch andere Gruppen von Menschen immer als Team zu sehen. Also ich bin ja jetzt schon 20 Jahre raus als Spieler und deswegen habe ich ja auch einen Horizont, der weit über diese Kabine hinausgeht. Und mein Aufsichtsrat ist für mich jetzt mit 6 Personen natürlich ein sehr, sehr wichtiges Team. Und auch in der Agentur bei Deep Blue hier in Hamburg oder bei Nordisch gibt es Teamkonstellationen. Und da, glaube ich, gibt es immer wieder ähnliche Gedanken, die man hat.
Du hast gerade gesagt, Team, Einzelspieler, Zusammenspiel. Ich habe neulich eine Studie gelesen vom großen Internetunternehmen, nennen wir das mal exemplarisch Google, dass ein Team dann gut ist oder beziehungsweise, dass das Wie in einem Team wichtiger ist als das Wer. Sprich, wie arbeitest du zusammen versus ich habe jetzt hier quasi eine Mannschaft aus Superstars zusammengestellt. Kann ich tatsächlich in Unternehmen, auch bei uns, immer wieder sehen, dass du, dass es unheimlich wichtig ist, wie du zusammenarbeitest, dass du auch, ich sag mal, gewisse Formalien einer Teamkonstellation berücksichtigst, um ein gutes Team aufzustellen. Was sagst du da aus sportlicher Sicht? Ich sag mal, das würde ja bedeuten, dass du mit so einem Kollektiv von fleißigen Sportlern auch die Top-Mannschaften der Welt schlagen kannst.
Das ist ja auch eine Erfahrung, die man immer wieder hat als Sportler, dass ein guter Team-Spirit, eine gute Konstellation in dieser Gruppe eben den Unterschied machen kann. Ich glaube, es wird niemand leugnen, dass die Fähigkeiten des Einzelnen wichtig sind, auch im Fußball oder im Sport. Der berühmte Otto Rehhagel, ich zitiere ihn jetzt mal wieder, wenn einer nicht mit rechts flanken kann, dann hast du ein Problem, wenn er auf der Seite spielt. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, kann man ja sagen, wenn zwei Teams ungefähr die gleiche Leistungsfähigkeit haben, nehmen wir mal in der Bundesliga, dann wird am Ende das Team gewinnen, was eben als Gruppe besser funktioniert, was gute Werte hat, was einen Plan hat, wo eine gute Kommunikation stattfindet, was auch ein gemeinsames Ziel verfolgt. Also ich glaube, dann kommen diese weichen Faktoren des Teams halt zur Geltung. Wenn der Leistungsunterschied sehr, sehr groß ist, ich glaube, dann wissen wir alle auch, dann ist Höchstleistung vielleicht nicht möglich. Also um in dem Bild zu bleiben, wenn im DFB-Pokal eine Oberligamannschaft gegen eine Bundesligamannschaft spielt, dann kommt es eben sehr selten zu einer Überraschung. Aber selbst da ist es manchmal an bestimmten Tagen möglich. Deswegen denke ich schon, da ist was dran. Das Wie ist ganz wichtig. Ich habe ja so ein ganz einfaches Modell für, wie ich das dann nenne, Winning Teams. Und zwar stelle ich mir das immer so vor, ich versuche das mal so zu beschreiben, ohne es anmalen zu können, dass es für Teams eigentlich zwei Dimensionen gibt, die wichtig sind. Einmal die Beziehungsebene, Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Wie ist unsere Atmosphäre? Haben die Leute Spaß daran, in dieser Gruppe unterwegs zu sein? Das ist die eine Ebene, Beziehung. Und die zweite Ebene sind die Aufgaben. Im Englischen würde man sagen Task, also das, was ist unser Job, was ist unser Ziel. Und wenn Gruppen von Menschen, Teams, in beiden Dimensionen gut sind, dann werden sie für mich zu Winning Teams. Oder in der Literatur nimmt man dann häufig auch High-Performance-Teams, Höchstleistungsteams. Das ist sozusagen ein Modell, was mir immer wieder hilft, weil ich auch mich dann frage, nehmen wir meinen Aufsichtsrat, sind wir in beiden Ebenen gut unterwegs? Haben wir eine gute Atmosphäre? Gehen wir respektvoll miteinander um? Aber kümmern wir uns auch diszipliniert um unseren Job? Und ich glaube, das ist doch in Unternehmen wahrscheinlich auch ganz wichtig.
Ich glaube auch. So kannst du ja im Fußball vermutlich auch so, ich sag mal, so diese plötzlichen Leistungsexplosionen in Teams erklären, weil ich meine, ne, zum Fußballer würde ich jetzt ja mal naiv sagen, der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht, trainiert noch fleißig, aber kann ja erstmal per se Fußball spielen. Und sonst würde er ja nicht in der Mannschaft stehen. Und wenn dann plötzlich irgendwie der Knoten platzt, muss das ja dann irgendwas mit dieser Teamkonstellation auch zu tun haben. Was ich feststelle in Unternehmen ist in Teams vor allen Dingen auch, dass du so eine gewisse Art von psychologischer Sicherheit brauchst. Also, dass du eine Fehlerkultur hast, du musst durchaus da, ich sag mal, frei rausreden können und musst keine Angst haben, wenn du mal eine blöde Frage stellst oder einen Fehler machst, dass du gleich von drei anderen dort entsprechend lang gemacht wirst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das habe ich auch selber erfahren. Also als ich zum Beispiel jetzt mein letztes Team übernommen habe, ich meine, hatte ich ja nun auch eine Mannschaft dort zusammen und das war ganz wichtig zu sagen, da man lernt sich neu kennen und man gibt aber quasi eben genau diese Sicherheit zu sagen, ich kann hier alles fragen und ich bekomme auch dann eben auf alles eine Antwort. Und du merkst, dass dazu ja natürlich auch so eine gewisse Art von, das jetzt dich nicht falsch verstanden sehen, also so eine informelle, relaxte Art von Zusammenarbeit da sein muss, soll nicht heißen, dass man jetzt hier quasi Füße hochlegt und die Dinge laufen lässt. Aber also ich habe festgestellt in meinem Leben, dass wenn du zu viel Druck auf Teams aufbaust, auf Leistung und Power und so weiter, dass du eigentlich das Gegenteil erreichst. Und ich meine, da wirst du wahrscheinlich aus deinem Fußballerleben auch entsprechend Geschichten erzählen können.
Ja, ich glaube, das ist ja auch die Beziehungsebene, von der ich gesprochen habe. Diese Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Teammitglieder auch wohlfühlen können, wo man sich traut, seine Meinung zu sagen. Die höchste Form, ehrlich gesagt, empfinde ich immer, wenn es möglich ist, den anderen auch zu kritisieren, den oder die andere, ohne dass es sozusagen Konflikte erzeugt. Das ist im Grunde das Kennzeichen, wenn du das erreichst, dann hast du es geschafft. Aber Kommunikation, wie gehen wir mit Fehlern um? Wie offen sagen wir uns die Meinung? Wie direkt? Manchmal auch in Teams, ja, ich habe schon gesagt, eigentlich sind Teams überall. Ich habe einen Freund, der leitet als Manager ein großes professionelles Orchester. Und in einem Orchester beschreibt er das immer ganz genauso, dass man ja gar nicht sozusagen verbal kommunizieren kann, sondern da muss man im Grunde durch Blickkontakt, durch vielleicht, wie man sein Instrument benutzt, den anderen dann mitreißen oder ihm ein Zeichen geben. Und das sind ja auch Kennzeichen von Höchstleistungsteams, wenn diese Kommunikation eben fast ohne Worte dann funktioniert.
Absolut. Ich erlebe das bei mir im Team eben, wenn du eben diese psychologische Sicherheit hast, dann haben die einzelnen Spieler im Team, ich sag mal, einen höheren Grad von Mut, auch Risiken einzugehen. Und zu sagen, ich kann durchaus mal in eine Ecke gehen, wo noch keiner war und guck mal, wie es da ist. Und vielleicht klappt es aber auch nicht. Und was ich merke halt, wenn du in so einem, haben wir ja nun beim letzten Mal schon drüber gesprochen, TMK ist stark im Wandel. Das heißt, du musst dahin gehen, wo noch niemand war, teilweise. Und wenn du dann im Team Leute hast, die diesen Mut haben, da auch hinzugehen, weil sie sagen, ich habe die Rückendeckung und das wird getragen, auch wenn dabei vielleicht ein Fehler passiert, dann schaffst du es ja, dass Leute auch überhaupt Neues entdecken und neue Dinge umsetzen und. Also deswegen
ich glaube, ein entscheidender Begriff ist auch Vertrauen, ne?
Das ist es, genau.
Wenn du das hast in dieser Gruppe, dann führt das dazu, dass der Einzelne eher nah an die Höchstleistung kommt. Im Fußball, also ich merke das auch oder habe das schon als Kind bemerkt, wenn du Freunde in der Mannschaft hast, dann strengst du dich im Grunde anders an. Du bist bereit, auch nochmal 10 Meter zurückzulaufen für jemanden, den du wertschätzt und den du magst. Ich meine, es gibt dieses klischeehafte Bild von 11 Freunden, die auf dem Platz stehen sollen. Das werden viele sagen, gibt es heute nicht mehr.
Das ist ja meine Frage, ob es das, ob ja, du das, so wie du das bewertest.
Ich glaube, es ist selten so, dass es 11 Freunde sind. Aber das Element von Freundschaft in Fußballteams ist nach wie vor für mich sehr wichtig. Wenn du das Gefühl hast, das sind meine Freunde, mit denen ich da gemeinsam Ziele erreiche, dann strenge ich mich anders an und schaffe auch eher Höchstleistung. Berti Vogt, damals mein erster U21-Trainer, hat dann auch immer gesagt, der Star ist die Mannschaft. Das ist ja auch nochmal eine Frage. Schafft es der Einzelne, seine eigenen egoistischen Interessen zurückzustellen für das Team?
Gibt es da, ich sag mal jetzt aus deiner Welt, einen Tipp, den du geben würdest? Weil ich sag mal jetzt mal umgedreht, dieses Freundebild. Ich kann ja, ich sag mal, in einem Team jetzt 3-mal die Woche, vielleicht jetzt aktuell nicht, aber ein Afterwork machen und sagen, wir gehen mal ein Bier trinken. Und versuche so, diesen Freundeskreis zu etablieren. Ich vermute, das wird nicht funktionieren, weil wenn du jetzt im Prinzip nur darüber zusammen versuchst, dieses Kollektiv zu gründen, wirst du nicht die, ich sag mal, die fachliche Leistung auf den Platz bringen, als wenn du es schaffst, diesem Team ein gemeinsames Ziel zu geben, zu sagen, und das als Team wollen wir erreichen. Muss ja bei einer Fußballmannschaft relativ leicht sein, zu sagen, wir wollen am Ende des Jahres da einen entsprechenden Tabellenplatz.
Ich glaube, es gibt keine Abkürzung. Wir haben letztes Mal über Werte gesprochen. Der Idealfall ist, glaube ich, du hast gemeinsame Werte, formulierst dann gemeinsam ein Ziel, verständigst dich vielleicht irgendwie auf Regeln und schaffst es dann sozusagen, da zur Höchstleistung zu kommen. Aber wenn man ehrlich ist, in der Realität sieht es halt häufig auch anders aus. Und deswegen ist auch die Zusammenstellung des Teams, glaube ich, schon ganz wichtig. Wenn du nur 1-2 Leute drin hast, die stören, die nerven, die anderen runterziehen, dann hast du häufig ein Problem. In einer Gruppe, die einigermaßen funktioniert, glaube ich schon, dass solche Teamabende wichtig sein können. Und mal was außerhalb des Jobs zu machen. So früher ist man dann mal ein Trinken gegangen im Fußball. Heute geht man vielleicht in den Kletterpark oder macht ein gemeinsames Coaching zusammen oder was auch immer. Ich glaube, dass das auch für Unternehmen funktioniert. Aber man muss einfach auch immer wieder, gerade als Führungskraft, dann schauen, gibt es da irgendwelche Störfaktoren, einzelne, die ein Problem darstellen? Und ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen von Höchstleistungsteams, dass sie dann konsequent auch Entscheidungen treffen und vielleicht auch mal ja jemanden rausnehmen.
Kann ich dir nur zustimmen. Du hast das gerade kurz gestriffen, Thema Rollenverteilung, Rollenverständnis. Betrachte ich als unheimlich wichtig, wenn ich da jetzt wieder in meine eigene Welt gehe. Mein Team hat tatsächlich klare Rollenverständnisse. Und jeder weiß im Team, was ist sein Job und wie sind diese Jobs auch miteinander verzahnt. Weil wir ja nun eben als Team jetzt nicht Einzelkämpfer sind, sondern an verschiedensten Stellen Dinge dann auch ineinander greifen. Und das war, ich sag mal, eine wichtige Erkenntnis, dass du tatsächlich als in einem Team als allererste Aufgabe mal die richtigen Leute auf die richtigen Stellen legen musst. Ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich Marc Lammers, ehemaliger niederländischer Hockey-Nationaltrainer. Der hat mir mal gesagt oder das Beispiel gebracht, das ist bei mir hängen geblieben. Ich krieg's nicht mehr genau hin, aber er ist, glaube ich, das war Olympia 2006, hat er erzählt, wo er eine Spielerin im Team hatte, die entweder nicht mit der Vorhand oder mit der Rückhand den Ball spielen konnte. Und sein Vorgängertrainer hat praktisch mantraartig versucht, ihr beizubringen, wie man denn jetzt trotzdem so ein Tor schießt. Und er hat dann irgendwann gesagt, das bringt hier gar nichts. Ich stelle dich auf die andere Platzseite und dann machst du auf der Seite die Tore mit deiner besseren, mit deinem besseren Schussverständnis. Sprich, die Stärken und nicht an den Schwächen arbeiten. Das was ich quasi in meinem Leben übernommen habe, weil das funktioniert in Teams tatsächlich. Wenn du die Leute dort hinsetzt, wo es ihnen Spaß macht und wo sie ihre, ich sag mal, Stärken ausspielen können, dann geht's. Jemand, der praktisch dem, die du via, wie auch immer, Training, sage ich mal, versuchst, seine Schwächen zu verbessern, der wird an den Stärken nicht besser automatisch. Also dann hast du am Ende immer das Mittelmaß erreicht, wenn überhaupt.
Ich glaube, das ist in Fußballteams ganz ähnlich. Du musst schauen, welche Stärken bringt jeder Einzelne mit und welche Position, welche Rolle ist dann die richtige. In meiner Erfahrung würde ich auch sagen, dass Teams eben dann gut sind, wenn sie auch bunt sind, wenn sie divers sind, wenn sie unterschiedliche Kompetenzen zusammenbringen, auch unterschiedliche Charaktere. Ich glaube, da kann man auch noch mal tief einsteigen. Also du brauchst zum Beispiel in einem funktionierenden Fußballteam, brauchst du irgendwie wenige, die auch Führungsqualität mitbringen. Du brauchst viele, die ein Stück weit Teamplayer sind. Du brauchst wahrscheinlich auch ein paar, die individuelle Klasse nochmal haben, irgendwas Besonderes, was das Team nach vorne bringen kann. Und am Ende hast du sozusagen ein buntes Team. Unterschiede sind ein Gewinn, hat ein Freund von mir immer gesagt. Und so würde ich das auch sehen. Natürlich, ich kipp jetzt mal ein bisschen Wasser in den Wein, reden wir bislang da sehr in Modellen und sehr idealtypisch. Ich habe auch mal von einer Studie gehört, da hat man geschaut, wie unterscheidet sich Leistung von Einzelnen, wenn es sozusagen alles auf die eigene Kappe geht, von der Leistung, wenn es in eine Teamleistung einfließt. Und da hat man festgestellt, dass die Menschen im Team auf einmal nur noch 70% so leistungsfähig sind. Also ich nehme mal ein Beispiel, du ziehst an einem Tau. Wenn du das 1 gegen 1 für dich ganz alleine machst, dann schaffst du 100%. Und wenn du das für ein Team machst, dann schaffst du auf einmal nur noch 70%. Also ich glaube, man muss sich auch ein bisschen davon lösen, zu denken, ein Team, dann bringen auf einmal alle noch viel mehr Leistung. Ich glaube, wenn sie ihre normale Leistung bringen, dann ist schon viel gewonnen.
Ja, weil ich meine, am Ende des Tages, das ist ja der Effekt eines guten Teams. Du verlässt dich ja logischerweise ein Stück auch auf rechts und links. Und das führt dann wahrscheinlich genau zu dem Effekt, den du gerade gesagt hast. Nur vermutlich können dann die viele, die am Tau ziehen, ich sag mal, insgesamt stärker ziehen, als wenn jetzt einer zieht. Das ist ja dann in der Logik der Sache.
Es gibt ja auch diesen schönen Witz, ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn man Team als ich glaube, das heißt Akronym, also die einzelnen Buchstaben, wenn man denen eine Bedeutung gibt, dann gibt's im Englischen Together Everybody Achieves More. Das ist sozusagen das Ideal. Und wiederum dieser Coach, mit dem ich teilweise auch zusammenarbeite, der sagt dann, auf Deutsch übersetzt heißt das, toll, ein anderer macht's. Das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Aber natürlich ist ein gewisses Risiko auch da, dass man in einem Team sich zurücknimmt, weil man eben sagt, naja, der andere wird es erledigen.
Ja, ich glaube, das stimmt. Und das ist ja auch das, in Anführungszeichen, teilweise die Gefahr oder das Toxische in so einem Team. Ich nenne das immer gerne betreutes Arbeiten. Du hast da auch immer Kollegen, die du eigentlich gefühlt morgens an der Pforte abholen musst und setzt die irgendwo hin und sagst, das ist heute dein Job. Und ich sag dir heute Abend, ob du ihn gut oder schlecht gemacht hast. Und dann geht der auch wieder nach Hause. Und das war's. Und du denkst, wann kommt der Kollege irgendwann selber mal auf die Idee, in Aktion zu treten. Also das kann ja nicht alles nur ein Abfordern sein, sondern ich sag mal, du hast ja Unternehmen oder mein letztes Unternehmen, da war so der Mantraspruch, act as an owner. Sprich, man hat immer die Herangehensweise gehabt, zu sagen, jeder in diesem Unternehmen, vom CEO bis zum Praktikanten, geht morgens an deinen Arbeitsplatz, als wäre es sein kleiner Eckkiosk. So hat man immer dieses Bild kreiert, zu sagen, und in meinem Kiosk versuche ich möglichst viel zu verkaufen. Das Bild funktioniert aber oft leider nicht. Und da würde mich ja von dir interessieren, das wirst du ja in der Fußballmannschaft auch haben, wie so eine Fußballmannschaft damit umgeht, wenn du merkst, du hast dort 2, 3 Spieler im Team, die lassen es mal locker laufen. Und ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Du spielst entweder um die Meisterschaft oder es geht hier, das ist wahrscheinlich noch besser, um den Abstieg. Du merkst 2, die ziehen überhaupt nicht mit, die sind gedanklich ganz woanders. Wie geht so eine Mannschaft da um?
Ja, genau. Also wenn du das Kernteam im Fußball betrachtest, auf dem Platz, nochmal, es gibt ja im Club viele andere wichtige drumherum, aber da auf dem Platz sind die Spieler natürlich irgendwann dann auch für sich allein. Vorher und nachher spielt da die Führung des Trainers eine Rolle, der gemeinsame Plan und all das. Aber auf dem Platz selbst muss natürlich dann aus der Gruppe auch dieses Feedback kommen. Also wir nennen das dann auch im Sport natürlich häufig coachen, den anderen Mitspieler auch coachen. Also das fängt an bei ihm zuzurufen, pass auf, ne, der läuft in deinem Rücken weg oder kleine schnelle Kommandos. Aber es geht natürlich weiter, dass man auch insbesondere die vielleicht eine Führungsrolle haben, dann in bestimmten Krisensituationen des Spiels oder in wichtigen Momenten nochmal ja, irgendwo vielleicht den Plan leicht verändern oder nochmal den Fokus ausrichten, alle nochmal begeistern, ne? Tore, immer wenn Tore fallen, hast du in den nächsten Minuten eigentlich so eine Chance, noch eins zu machen, aber auch ein Risiko, gleich das Gegentor wieder zu bekommen. Und da ist Führung natürlich sehr wichtig. Das wird ja im nächsten Teil unser Thema werden. Aber dieses kollektive Führen eines Teams selbst, das ist natürlich auch etwas, was man versucht zu erreichen, was aber äußerst schwer ist.
Ich glaube, den Spruch, pass auf, der läuft dir hinterm Rücken weg, den werde ich mir im nächsten Meeting mal zurechtlegen. Gerade jetzt, wenn wir ja alle in Videokonferenzen unterwegs sind. Aber heißt das, wenn du das jetzt mal bewerten würdest, lösen sich oder wenn man so toxische Spieler oder Diven, wie auch immer, im Team hat, löst sich das eher aus deiner Sicht aus dem Team heraus, dass die Jungs sich auf dem Platz anbrüllen und mal zurechtstutzen? Oder ist das eigentlich die Aufgabe der Führungskraft, sprich des Trainers in deinem Fall, denjenigen in der Kabine oder sonst wo im Einzelgespräch auch darauf hinzuweisen, dass er im Team offensichtlich nicht so richtig gut funktioniert?
Ich glaube, wenn du ein Team hast, das auf einem hohen Level ist, dann regelt das Team viel selbst. Aber das ist eine hohe Stufe. In vielen Fällen, glaube ich, ist ein Eingreifen der Führungskraft notwendig. Also ich habe mit unserem Trainer Florian Kohfeldt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn der zum Beispiel etwas sieht, was ihm nicht gefällt, dann versucht er auch zunächst mal vielleicht das mit einem Führungsspieler zu besprechen und zu schauen, kann das Team das nicht alleine regeln? Zum Beispiel Disziplin ist ja so ein Thema. Pünktlichkeit, was auch immer, Kleiderordnung. Ne? Im Fußballteam gibt es immer diese Diskussion, ziehen wir das Gleiche an, treten wir da auch als Team auf, wie man da dann auch sagt. Und wenn da Disziplinlosigkeiten sich so einschleichen oder Handy in der Kabine und was es da nicht alles so gibt, da kann natürlich jedes Mal ein Strafenkatalog vom Trainer kommen, aber besser ist eigentlich, das Team regelt viele Dinge selbst. Wenn jeder begreift, dass man einfach, wie gesagt, so Egoismen auch zurückstellen muss für das Team, dann ist das besser, als wenn man jedes Mal einen auf den Deckel kriegt und diese Disziplin dann von oben durchgesetzt wird. Aber es ist eben nicht trivial.
Und ich habe neulich mal, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, auf jeden Fall die These gesehen, die mir ein bisschen, ich sag mal, das Grübeln gebracht hat. Da hat jemand meinen Raum geworfen zu sagen, in einem guten Team sollte man die Führung auch mal rotieren lassen, um nicht den Fokus zu verlieren, wie kriegen wir eigentlich die gemeinsame Arbeit sozusagen erledigt. Finde ich ein bisschen schräg, zu sagen, man macht quasi den offenen pädagogischen Stuhlkreis und jede Woche darf jemand anders mal am Ende bestimmen. Aber wie würdest
du das? Aber so ist es ja auch, glaube ich, nicht gemeint. Also ich würde es eher so als agiles Arbeiten verstehen. Und ich habe das mal in einem Buch über ein sozusagen High-Performance-Segelteam auch gelesen, wo dann wirklich, da ist der Skipper, glaube ich, nennt man den ja dann, der normalerweise der Chef ist auf dem Boot. Aber in bestimmten Situationen, bei bestimmten Windsituationen, was auch immer, übernimmt jemand anders kurz die Führung. Und so würde ich es auch verstehen, dass in einem agilen Team, und irgendwo denken wir ja immer mehr auch in diese Richtung, dass je nach den Stärken des Einzelnen dann und je nach Situation dann auch so unterschiedliche Führungsrollen da sein können.
Ja, aber ich glaube, du tatsächlich dadurch natürlich den krassen Nachteil von Hierarchien aushebelst. Weil auf der einen Seite hast du bei Hierarchien ja den Typ Menschen, ich habe den ja gerade hier, sag mal, mit dem Begriff betreutes Arbeiten beschrieben, der sich auch ein Stück weit zurücklehnt und sagt, ich muss hier nichts entscheiden, ich warte, bis ich gefragt werde. Da gibt's ja in der Hierarchie jemand über mir und der muss erstmal. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch wahrscheinlich negativen Einfluss, wenn du eine sehr ausgeprägte Hierarchie hast und dort auch die Hierarchieträger das sehr ausleben, dass du kreative Köpfe damit auch ausbremst. Die sagen, ich habe gute Ideen, aber die scheitern ja im Zweifelsfall schon eine Hierarchiestufe über mir. Deswegen mag das tatsächlich mit dieser Rotation ein guter Gedanke sein.
Genau, und auf der anderen Seite würde ich auch so ehrlich sein zu sagen, in einer größeren Gruppe von, sagen wir mal, mehr als 10 Leuten, kannst du natürlich auch nicht nur solche Menschen sinnvollerweise haben, die alle eine Führungsrolle ständig übernehmen wollen. Das gibt ja auch Konflikte. Es ist schon manchmal auch gut, wenn du eine Reihe von Teammitgliedern hast, die eher von ihrer Persönlichkeit dazu neigen, ich will gar nicht sagen, sich unterzuordnen. Das klingt jetzt, oder ne, wie du es, das ist ja nicht immer nur kritisch, sondern seinen Job zu erledigen und ohne jetzt ständig einen Führungsanspruch zu haben, ist auch gut für ein Team teilweise.
Absolut. Von daher, glaube ich, macht das alles schon Sinn. Was natürlich immer noch eine Frage ist, vielleicht ist das auch schon eine gute Abschlussfrage für diese Folge. Stichwort gemeinsame Vision, gemeinsamen Traum. Wir haben ja gesagt, so ein Team muss in die richtige Richtung laufen. Ich führe ja jetzt im Prinzip eine Abteilung im Unternehmen, sprich das Team im Team. Wie würdest du das aus deiner fußballerischen Welt bewerten? Gibt es quasi für eine Fußballmannschaft nur das eine Ziel oder steckt sich, sag mal, ein Fußballteam auch innerhalb der Mannschaftsteile Ziele? Sprich, der, ich sag mal, die Abwehr sagt, diese Saison wollen wir aber mal mit weniger Gegentoren raus als letztes Jahr. Und die Stürmer sagen, also ich will ja hier den goldenen Sportschuh gewinnen, ich muss noch mehr Tore schießen als letztes Jahr. Also gibt es da auch quasi untergeordnet unter dem Gesamtziel Champions League-Sieger auch dann nochmal so Subziele?
Das ist eine gute Frage. Ich würde nochmal für das Fußballteam selbst würde ich schon sagen, dass es gefährlich ist, solche Subziele, wie du es nennst, zu haben. Weil ich glaube, das habe ich auch schon angedeutet, wenn die Abwehr sozusagen erstmal gut stehen will und hinten zumachen will und die Stürmer meinen aber, wir wollen vorne ins Pressing gehen, dann führt das meistens zu Chaos und zu keiner guten Performance. Ich glaube, es ist schon wichtig, ein gemeinsames Ziel, auch einen gemeinsamen Plan zu haben. Trotzdem gibt es, glaube ich, jetzt im Club, wenn ich es jetzt aus der Perspektive zum Beispiel des Aufsichtsrats sehe, gibt es natürlich verschiedene Ziele. Das ist eines sportlicher Erfolg, das ist ein wichtiges und zentrales und primäres Ziel vielleicht, aber es gibt auch weiche Ziele, es gibt wirtschaftliche Ziele. Also bestimmt machen wir auch noch mal eine Folge zum Thema Ziele und Visionen und so weiter. Ich glaube, das ist nicht so einfach, wie man denkt, da das Richtige zu machen.
Dann lass mich mal dein Wort vorne ins Pressing gehen aufgreifen. Vorne ins Pressing gehen hat auch nach der letzten Folge ja schon gut funktioniert über Bälle, die wir reingeworfen bekommen haben von den Hörern. Da, glaube ich, sollten wir weitermachen. Denkfutter@dmk.de ist die Einflugschneise, über die wir beiden ja gefüttert werden. Das hat gut funktioniert. So sind wir ja auch zu diesem Thema Teams gekommen. Sollte also durchaus weiter genutzt werden. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Wir sind ein Team.
Abpfiff für diese Folge. In 2 Wochen geht es in die Verlängerung.